Ja, und damit herzlich willkommen zurück zum Top 8 unserer 33. Fachausschusssitzung Finanzberichterstattung. Die Finalisierung unserer Stellungnahme zu den Amendments zu IFRS 19. Wir hatten uns ja in den vergangenen Sitzungen inhaltlich damit schon beschäftigt, haben einen Stellungnahmeentwurf vorliegen, dessen, also die Kommentierungsfrist zu dem ED ja nun fast im Prinzip kollidiert mit unserer nächsten Sitzung, sodass wir natürlich auch aus der zeitlichen Orchestrierung gesagt haben, genau wie zu ein, zwei anderen Themen, dass wir die heute möglichst rund bekommen sollten. Und insofern haben wir nicht mehr und nicht weniger als über den Stellungnahmeentwurf jetzt auf Basis der Vorbefassung zu befinden. Ja, und damit, Ilka, würde ich auch direkt an dich übergeben.
Ja, vielen Dank, Sven. Wir haben für die heutige Fassung einen Stellungnahmeentwurf vorbereitet und den würde ich gerne mit Ihnen einfach mal durchgehen. Wir haben sowohl die einzelnen Fragen auf Basis dessen, was Sie an Anmerkungen hatten, schon einmal betextet, als auch ein Coverletter schon mal entworfen. Und ich würde vorschlagen, dass wir ihn Schritt für Schritt einmal durchgehen, den Coverletter vielleicht ans Ende stellen und die Fragen einmal durchgehen. Die erste Frage, die wir zu betexten hatten, waren die vorgeschlagenen Änderungen bzw. Erleichterungen infolge der Veröffentlichung von IFRS 18. Das ist die Frage 1. Und rein von der Struktur der Beantwortung jeder einzelnen Frage sind die Antworten immer so aufgebaut. Sie hatten sich dahingehend geäußert, dass im Grunde den einzelnen Änderungen oder vorgeschlagenen Erleichterungen und den Begründungen, wie der ISB es jetzt hier unterbreitet hat im Exposure Draft, sachlich nichts dagegen einzuwenden ist. Nur dass wir übergeordnet die Anmerkung hätten, dass insgesamt ja, zu beobachten ist, dass relativ wenige Erleichterungen aus den vorgeschlagenen Änderungen resultieren und wir daher übergeordnet vor allem auch im Coverletter die Anmerkung machen sollten, dass die Erwartungshaltung vielleicht eine andere war und der IFRS 19 mit der Fülle der Angabevorschriften, wie sie jetzt vorgeschlagen werden, vielleicht weniger attraktiv für die Tochterunternehmen sein könnte und wir vor diesem Hintergrund vielleicht einen anderen Ansatz künftig anregen würden, wie der ISB IFRS 19 fortentwickelt. Und in dem Zusammenhang, das steht dann im Coverletter ausführlicher angeregt, hatten ein User-Forum gezielt für Tochterunternehmen im Anwendungsbereich des Standards irgendwie einzurichten. Von daher ist jede der folgenden Antworten mit Ausnahme der letzte dem Grunde nach so strukturiert, dass wir grundsätzlich erst einmal zustimmen den vorgeschlagenen Angabevorschriften oder den Änderungen an IFRS 19, auch den vorgetragenen Gründen zustimmen, aber eben einen grundsätzlichen Hinweis auf unsere ja doch grundsätzlichen Bedenken an dem Ansatz zur Fortentwicklung und Maintenance von IFRS 19 äußern. Und genau so ist jetzt auch die erste Antwort formuliert. Und die Frage haben Sie dazu Anmerkungen? Wobei mir bei unserer Antwort oder unserem Vorschlag hier zu IFRS 18 aufgefallen ist, dass wir da am wenigsten inhaltliches Futter diskutiert hatten. Von daher hier konkret nochmal die Frage: Haben Sie weitere Punkte, Argumente, die hier vorgetragen werden sollten oder Anmerkungen zu der vorgeschlagenen Antwort? Gut, wenn es keine Anmerkungen geben sollte, also Sie haben auch im Nachgang natürlich noch Gelegenheit im Umlaufverfahren an dem Drafting was zu ändern. Wäre die Frage 2, unsere Antwort zur Frage zu den vorgeschlagenen Änderungen in Bezug auf Supplier Finance Arrangements. Da war der Vorschlag des ISB, die Angabevorschriften im Wesentlichen beizubehalten in IFRS 19, mit kleineren redaktionelleren Änderungen wie Löschung eines Disclosure Objectives. Dazu haben wir jetzt in der Stellungnahme geäußert, dass wir den Änderungen oder den Vorschlägen zustimmen, gerade vor dem Hintergrund der Beobachtung, dass diese Angaben für Supplier Finance Arrangements gezielt von Ratingagenturen, also Fremdkapitalgebern, nachgefragt wurden, aktiv, und von daher auch sinnvoll sind für Tochterunternehmer, diese Supplier Finance Arrangements auch nicht nur auf Konzernebene, also at Group Level, sondern auch von einzelnen Tochterunternehmen eingegangen werden, also auch für Tochterunternehmen relevant scheinen. Und von daher stimmen wir auch der Begründung des ISB zu. Und last but not least, der letzte Absatz wieder, der Verweis auf unsere grundsätzlichen Bedenken im Cover Letter im Hinblick auf den Prozess zur Maintenance von IFRS 19. Haben Sie zu dieser Antwort Anmerkungen?
Jens?
Also ich stimme mal der Antwort grundsätzlich zu und ich habe aber richtig unseren Antritt verstanden, dass dieser letzte Passus beginnt mit notwithstanding our general support immer wieder wiederholt wird, damit er auch in jeder Antwort sozusagen in den Zähler reinfließt und nicht unterschlagen werden kann. Also das ist eine Antworttaktik, ja.
Genau so, genau so.
Okay. Ich stimme zu.
Dankeschön. Weitere Punkte? Scheint nicht der Fall zu sein. Dann unsere Antwort zur Frage 3. Das waren die Änderungen in Bezug auf die Angaben zu BEPS Pillar 2. Auch hier war der Vorschlag des ISB, die Angabevorschriften in IFRS 19 beizubehalten, mit kleineren Änderungen im Blick auf Disclosure Objectives, dass die gelöscht werden, und kleineren Umformulierungen. Die Begründung des ISB, die wir auch teilen, war die, dass diese Informationen nötig sind, um eben die Auswirkungen von BEPS Pillar 2 zu verstehen und deswegen eben auch für Tochterunternehmen vorgeschlagen werden. In unserem Antwortentwurf stimmen wir sowohl dem Vorschlag des ISB dem Grunde nach zu, als auch der Begründung dazu, die in der Basis for Conclusions gegeben ist. Und wie in allen anderen Teilantworten auch, haben wir den allgemeinen Passus enthalten, dass wir den Anmerkungen, also den vorgeschlagenen Änderungen zwar grundsätzlich zustimmen, aber eben auf unsere grundsätzlicheren Bedenken, wie im Coverletter dargelegt, verweisen. Gibt es dazu Anmerkungen? Scheint auch nicht der Fall zu sein. Die Frage 4 beschäftigt sich mit den Änderungen zu Lack of Exchangeability. Auch hier war der Vorschlag des ISB, die Angabevorschriften grundsätzlich beizubehalten, wie sie in dem Amendment zu Lack of Exchangeability an den Änderungen zu IAS 21 enthalten sind, mit kleineren Änderungen. Auch hier stimmen wir den vorgeschlagenen Angabevorschriften für IFRS 19 zu. Wir haben darauf verwiesen, dass wir auch die Argumentation des ISB teilen können. Und insofern auch den Begründungen in der Basis for Conclusions zustimmen, dass das relevante Informationen für Nutzer sind. Und worauf wir zusätzlich noch verweisen, dass die Angaben zur Lack of Exchangeability vermutlich nur in sehr seltenen Fällen anzugeben sein werden, weil eben hier ein Spezialfall adressiert wird und insoweit das Potenzial für Erleichterungen für die breite Masse an Tochterunternehmen, die in IFRS 19 anwenden können und wollen, vermutlich nur sehr gering ist, also auch von daher ein Grund für unsere Zustimmung, die Angaben vollumfänglich mit nach IFRS 19 zu übernehmen. Und last but not least, wie bereits angesprochen, der grundsätzlicher Hinweis auf unseren übergeordneten Anmerkungen im Cover Letter und den Regelprozess des ISB zur Fortentwicklung von IFRS 19. Gibt es dazu Anmerkungen? scheint auch nicht der Fall zu sein. Dann gehe ich weiter zu Frage 5. Das bezieht sich auf die Änderungen an in Bezug auf Financial Instruments Classification and Measurement bezüglich der Finanzinstrumente mit einer Variabilität in den Zahlungsströmen bzw. die Angaben dazu, wie sich die Zahlungsströme aus Finanzinstrumenten infolge von bestimmten Vertragsbedingungen, die eben das Timing oder den Betrag der künftigen Zahlungsströme beeinflussen könnten. Also zum Beispiel Finanzinstrumente mit ESG-Features und die dazu neu in EFS 9, EFS 7 aufgenommenen Angaben. Hier haben wir den vorgeschlagenen Änderungen auch zugestimmt, konnten auch die Begründung des ISB nachvollziehen und stimmen auch den Begründungen zu, wie sie in der Basis for Conclusion wiedergegeben ist. Wir hatten auch diskutiert, dass das vermutlich sehr umfangreiche Angaben werden können, aber gerade vor dem Hintergrund, dass es sich um Instrumente auf der Passivseite handelt, halten wir die Begründung des ISB für nachvollziehbar und haben dann im Ergebnis den vorgeschlagenen Instrumenten zugestimmt. Und last but not least wieder der allgemeine Passus der Einschränkung, dass wir auf unsere Bedenken zum Regelprozess im Cover Letter hinweisen. Haben Sie dazu Anmerkungen? Das scheint auch nicht der Fall zu sein. Dann kommen wir zur letzten Frage. Die haben wir etwas ausführlicher diskutiert. Da geht es um die prospektiven Angaben des künftigen Standards zur Ratio Regulation. Da hatte der ISB seinen grundsätzlichen Ansatz vorgestellt im Exposure Draft, wie er mit den Angabevorschriften im Hinblick auf den neuen, noch nicht verabschiedeten Standard zu Regulatory Assets, Regulatory Liabilities umgehen möchte. Der ISB hatte in einem Anhang dargelegt, dass er nur relativ wenig Potenzial für Kürzungen sieht, wenn er sich die einzelnen Kriterien anguckt und in grundsätzlicher Hinsicht auch sich dahingehend geäußert, dass durch den neuen Standards Ratio Regulation ja ein grundsätzlich neues Bilanzierungsmodell eingeführt wird und vor diesem Hintergrund allein schon die Angaben in vollem Umfang auch für Tochterunternehmen notwendig erscheinen. Und diesen grundsätzlichen Beschluss des ISB oder Vorschlag, seine Entscheidung, die teilen wir nicht. Da hatten Sie diskutiert, dass man das auch so missinterpretieren könnte, dass immer dann, wenn der ISB ein grundsätzlich neues Bilanzierungsmodell vorschlägt, dass das dann automatisch bedeuten müsste oder könnte, wenn man jetzt diesem Ansatz folgt, dass sämtliche Angabevorschriften automatisch in vollem Umfang erforderlich wären, was so nicht geteilt wurde. Und vielmehr weisen wir darauf hin, dass es gerade im Hinblick auf die Implementierungskosten hohes Kosteneinsparungspotenzial bestehen würde, wenn man von vornherein reduzierte Angabevorschriften in EFS 19 vorsehen würde, um die Unternehmen nicht in die Situation zu bringen, erst aufwendig zu implementieren und dann an einem späteren Zeitpunkt nach 2-3 Jahren der Erprobung der Angabevorschriften und des neuen Bilanzierungsmodells Erleichterungen vorzusehen. Vielmehr würde das größte Einsparungspotenzial oder Kosteneinsparungspotenzial dann bestehen, wenn man von vornherein eben einen reduzierten Umfang an Angabevorschriften vorsieht. Das ist die eine Teilantwort. Und die zweite Teilantwort bezieht sich darauf, dass der ISB im Exposure Draft auch gefragt hatte, inwieweit denn in unserer Jurisdiktion Tochterunternehmen sowohl im Anwendungsbereich von EFS 19 als auch im Anwendungsbereich von dem neuen Standard von zu Rate Regulatory Assets and Regulatory Liabilities fallen würden. Also wie groß überhaupt das Potenzial derjenigen Unternehmen wäre, die in beide Standards fallen und von reduzierten Angabepflichten in Bezug auf regulatorische Vermögenswerte und Schulden profitieren würden. Und da hatten wir diskutiert, dass wir in Deutschland ja insbesondere die TSOs haben, die Netzbetreiber, die unter den potenziellen IFRS 20 zu Regulation fallen würden und deren Tochterunternehmen natürlich potenzielle Kandidaten wären zur Anwendung von IFRS 19. Dann haben wir noch einen grundsätzlichen Einschub. Das bezieht sich auf unsere Umsetzung der ISS-Verordnung, das natürlich darauf hinzuweisen ist, dass die IFRS im Einzelabschluss derzeit nicht befreiend sind und von daher nur relativ wenige Tochterunternehmen IFRS im Einzelabschluss anwenden und insoweit die tatsächliche Relevanz von IFRS 19 in Deutschland, auch wenn IFRS 19 indexiert werden würde, relativ gering ist. Ja, gibt es dazu Anmerkungen? Also einerseits im Hinblick auf unsere Antwort auf die Entscheidung des ISB, erst einmal keine Reduzierung vorzusehen für den neuen Regulation-Standard, als auch im Hinblick auf die Relevanz der reduzierten Angabevorschriften für deutsche Unternehmen in Bezug auf regulatorische Vermögenswerte und Schulden.
Ilka, ein Gedanke. Also ich teile das alles, was da steht, finde die Antwort sehr, sehr gut. Der Punkt mit den Kosten, den initialen Kosten im Projekt, den würde ich auch vorne in der Cover Note, kann man ja gleich noch zu deutlicher nennen, weil das ist für mich ein sehr wichtiger. Der geht ein bisschen jetzt im Gesamtkontext hier vielleicht bei der einen Detailfrage unter. Kann man auch noch den Punkt mit der geringen Relevanz in Deutschland kann man unterbringen, aber vor allem diesen Kostenaspekt, dass der Ansatz, wir verlangen erstmal alles und dann gucken wir 2-3 Jahre später, ob es überhaupt notwendig ist, relativ wenig bringt und dann der ganze IFRS 19 ins Leere läuft. Den würde ich, wie gesagt, zentral in der Cover Note bringen.
Okay. Kommt der hier deutlich genug hervor oder ist es der Punkt einfach auch in der im Cover Letter
unterbringen? Im Cover Letter.
Im Cover Letter unterbringen. Jens.
Ich stimme dazu. Das Einzige, was mich immer noch so ein bisschen, das störte mich die ganze Zeit eigentlich. Am Ende des Tages ist der Standard ja noch nicht draußen. Also wir wissen grob, was drinstehen wird. Wir kennen die Disclosures, aber wir kennen das finale Produkt nicht. Und das ist ja immer noch subject to, ja, to voting. Und ich frage mich, der Standard wird ja einigermaßen Vorlaufzeit bis zum Erstanwendungszeitpunkt haben, ob man nicht nochmal zumindest dann validieren sollte, sollten sich doch nochmal Änderungen im Rahmen des Due Process ergeben, ob man nicht gesondert das Thema nochmal konsultieren sollte. Ich weiß nicht, ob wir das in so einem Nebensatz mal bringen können, weil ich eigentlich ungern solche Aussagen, ich meine, wir sind sowieso dagegen, von daher ist es in Ordnung. Ich finde es aber trotzdem, selbst wenn der ISB es finalisiert, muss er halt nochmal den Gegencheck machen, am Ende des Tages, wenn das Dokument veröffentlichungsfähig zumindest ist, ob das noch so passt mit den Aussagen, die er trifft. Ich finde das doch eine relativ starke Abkürzung aus Due Process Sicht.
Okay. Ergänzen wir gerne. Dann bleibt der Blick auf den Coverletter. Auch da habe ich schon mal einen Vorschlag unterbreitet. Der startet in 3 Absätzen sehr positiv, dass wir dem Projekt insgesamt erstmal grundsätzlich zustimmen und das sehr befürworten, dass der ISB hier zeitnah IFRS 19 updatet. Wir heben auch unseren grundsätzlichen Support für die vorgeschlagenen Änderungen im Detail hervor, also und auch die Begründungen in Summe für die Fragen 1 bis 5. Dann kommt ein großes However. Und da ist meine Frage an Sie, an euch, ob das so zutreffend formuliert ist, also insbesondere bis zu hart oder hart genug formuliert ist, wie wir unsere grundsätzlichen Bedenken zum Ausdruck bringen. Wir starten mit unseren Bedenken mit einem Hinweis darauf, dass eine ganze Reihe von Angabevorschriften im Ergebnis in EFS 19 mit übertragen wird oder das Volumen einfach relativ hoch ist, und weisen darauf hin, dass das der Zielsetzung, der eigentlichen Zielsetzung von EFS 19 ein bisschen zugegenläuft, nämlich einen Standard gerade mit reduzierten Angabepflichten bereitzustellen, der eben aus insbesondere Kostengesichtspunkten für Tochterunternehmen attraktiver sein soll, die EFS auch in den Notes im Einzelabschluss anzuwenden. Und wir ermutigen das ISB, dann doch etwas mehr Ergänzung und Erleichterung für Tochterunternehmen vorzusehen. Wir weisen dann darauf hin, dass wir in diesem Kontext nochmal die Stärken und Schwächen des ISB oder seines Ansatzes im Hinblick auf die Maintenance von EFS 19 diskutiert haben. Und das Ganze ist jetzt so ein bisschen angelehnt an unsere Stellungnahme auch zum Exposure Draft aus 2021 im Hinblick auf unsere Anmerkung zum Ansatz von EFS 17 und weisen darauf hin in dem Zusammenhang, dass wir eigentlich zwar die Kriterien, die der ISB sich jetzt selber auch gegeben hat, gut nachvollziehen können, aber eben halt sehr viel hängen bleibt. Und im Zuge dessen automatisch ja nahezu immer irgendeins der Kriterien getroffen wird, was dann dazu führt, dass die Angabevorschrift beibehalten werden muss oder auch in EFS 19 Eingang findet. Und vor dem Hintergrund empfehlen wir dem ISB, seinen Prozess zur Fortentwicklung von EFS 19 in due course nochmal zu überdenken. Hier angelegt als Teil seines Post-Implementation Reviews als Anregung und empfehlen dem ISB insbesondere stärker Nutzer, und zwar gezielt Nutzer von Tochterunternehmen oder Abschlüssen von Tochterunternehmen im Scope von EFS 19 einzubeziehen, zum Beispiel über Einrichtung eines speziellen User-Forums, ähnlich angelegt wie das Capital Market Advisory Committee, weil wir da festgestellt haben, dass das CMAC bislang ausschließlich Analysten umfasst und von daher oder fast ausschließlich Analysten umfasst und daher hier die Anregung, eben gezieltes Nutzerforum für Tochterunternehmen, also mit Fremdkapitalgebern eben einzurichten. Das wäre, also Vorteil dieses Ansatzes wäre, dass der ISB eben gezielt die Nutzerbedürfnisse nochmal stärker in den Vordergrund stellen könnte und das Ganze eben auch mit den Kosten der Erstellung besser ausbalancieren könnte und vielleicht eben damit direkterem, auf direkterem Wege die Disclosures ableiten könnte. Last but not least haben wir dann auch nochmal den Punkt den Ansatz zu Rate Regulation aufgegriffen im Cover Letter und eben unsere Ablehnung ausgedrückt im Hinblick auf den Ansatz des ISB, erst einmal sämtliche Angabevorschriften vollumfänglich in EFS 19 mit zu übernehmen, vor allem aus konzeptionellen Erwägungen heraus. Na, Frage in die Runde. Passt der Cover Letter in seinen Grundaussagen, in seiner Tonalität? Der hat schon mitgenommen, einmal den Absatz hier zur Rate Regulation nochmal zu ergänzen.
Ansonsten finde ich sehr gut, finde die Tonalität auch gut. Und ich möchte dem ISB Mut zur Lücke wünschen beim IFS 9.
Ja, da ist es jetzt ja relativ geschmeidig durchgegangen. Das nehme ich mal mit, dass wir damit die Stellungnahme auch guten Gewissens so finalisieren können mit den wenigen Anmerkungen, die wir jetzt von heute noch mitgenommen haben. Und weiß nicht, Ilka, hast du noch irgendwas?
Von der prozessualen Vorgehensweise, ich würde die Änderungen oder die Anmerkungen einarbeiten und dann Ihnen auch gerne einen Umlauf geben. Sehr nicken. Wir haben noch ein bisschen Zeit bis Ende November. Ich glaube, 27. November ist die Deadline beim ISB. Im Hinblick auf die EFRAG-Stellungnahme. EFRAG hatte jetzt keine dezidierten, separaten Fragen formuliert im Draft-Comment Letter. Ich würde aber dennoch die Kernbotschaften unserer Stellungnahme, so wie heute besprochen, EFRAG zuspielen und oder unseren Stellungnahmeentwurf hinterlegen. Ich glaube, den finalen für die EFRAG-Stellungnahme dafür, da kommen wir nicht hin, auch nicht mit Umlaufverfahren, aber dass zumindest mal unsere Botschaften hinterlegt sind.
Ja. Gerade wo wir miteinander sprechen, hat Johanna Kiss nochmal einen Reminder geschickt für die Deadline zum EFRA-Kommentator. Also der EFRA-Kommentator hat eine, also der Draft-Kommentator hat eine Frist 15. November. Freitag nächster Woche. Ja, sorry, jetzt war ich bei, das war jetzt Climate Related, war ich jetzt falsch. Das war Climate Related.
Wir sind 13. Mann. 13. oder 11.
Aber 13. Aber ja, genau. Also auf jeden Fall, also jetzt, um irgendwas zu kommentieren, so oder so, haben wir noch genug Zeit. Ja, würde ich sagen. Können wir relativ schlank halten. Ne? Dadurch, dass einfach keine zusätzlichen Fragen noch adressiert hat, denke ich auch, kriegen wir das hin. Ja. Okay.
Gut.
Dann würde ich sagen, vielen Dank, Ilka.
Ich danke. Post kommt.
Dann, genau, Post kommt. Dann haben wir jetzt ja eine Viertelstunde schon wieder reingearbeitet und jetzt müssen wir mal gucken, dass ich dann die Kati Beiersdorf jetzt mal mit dazu hole.